Liebe Gemeinde, der Tod eines lieben Menschen, der löst in uns Verschiedenes aus. Zunächst einmal sind wir traurig, das ist die ganz normale Reaktion. Traurig darüber, dass Magdalene nicht mehr da ist, dass wir nicht mehr Zeit mit ihr verbringen können. Aber dann, Friedrich hat es schon gesagt, ist da auch Hoffnung. Hoffnung, dass Magdalene jetzt an einem besseren Ort ist, dass es ihr besser geht als letzte Woche, weil sie in den Armen Gottes geborgen ist. Trauer, Hoffnung und vielleicht mischen sich auch Zweifel, dass man zweifelt und sagt, ja, ist das wirklich so, dass man ewig lebt oder ist das nur so ein Vertröstungsbonbon? Verschiedenes kommt hoch und keines dieser Gefühle ist richtig oder falsch. Das macht uns als Menschen aus. Trauer, Hoffnung, Zweifel, davon müssen wir nichts verdrängen, alles hat seinen Platz. Und wir wollen mit den Gefühlen, so wie wir sie haben, zu Gott gehen. Und wir wollen Trost in seinem Wort suchen. Dazu lesen wir heute einen Bibeltext aus Lukas 20, die Verse 27 bis 38. Und da wird diese Frage thematisiert. Tod, Auferstehung, kann man das glauben? Ein Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 27. Ich lese ihn euch vor. Da traten zu ihm einige der Sadduzäer, also zu Jesus natürlich, und sie sagten, da traten zu ihm, Jesus, einige der Sadduzäer, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite nahm sie zur Frau, dann der dritte, desgleichen alle sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Die Frau nun, wessen Frau wird sie sein in der Auferstehung? Denn alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt. Und Jesus sprach zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose hingedeutet beim Dornenbusch, wo er den Gott nennt, Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Da kamen die Sadduzäer zu Jesus. Wer waren die Sadduzäer? Das waren Zweifler. Das war eine jüdische Gruppe, die sehr intellektuell geprägt war und die glaubten schon an die Existenz Gottes, dass es da irgendetwas gibt. Ja, das bejahten sie, aber sie taten sich schwer mit allem Übernatürlichen. Also sobald es ums Thema Engel ging, Wunder, greift Gott ein, da taten sie sich schwer und eben auch mit dem ewigen Leben. Das kann man sich ja schlecht vorstellen, das kann man sich ja logisch schlecht herleiten. Da hatten die Sadduzäer ihre Zweifel. Und damit sind sie unserer Gesellschaft und vielleicht auch uns recht ähnlich. Denn auch wir sind ja sehr intellektuell geprägt in unserer Gesellschaft, bauen auf die Wissenschaft. Und das, was wir uns vorstellen können aus unserem wissenschaftlichen Weltbild heraus, das halten wir erstmal für wahrscheinlich und bei allem anderen setzen wir ein Fragezeichen. Das waren die Sadduzäer. Und sie verdeutlichen nun ihre Zweifel anhand eines Beispieles. Das ist ein Beispiel aus ihrer Zeit. Sie zitieren da ein Gebot, ein Gebot von Mose, wie es im Alten Testament steht, nämlich, dass wenn ein Mann stirbt, dass dann die Witwe eben an den Bruder weitergereicht wird, kann man sagen. Also, dass der Bruder dann die Witwe, seine Schwägerin, heiratet. Das klingt aus heutiger Sicht abstrus, aber es hatte damals durchaus seinen Sinn, denn eine verwitwete Frau damals in Israel war finanziell ruiniert. Ja, die konnte sich nicht über Wasser halten, es gab kein Sozialsystem oder ähnliches, und gerade wenn sie keine Kinder hatte, dann war das die sichere Armut. Da blieb nur das Betteln. Und deswegen hatte diese Regel durchaus Sinn, dass eben der Bruder des Verstorbenen dann seine Schwägerin heiratet. Und nun konstruieren die Sadduzäer eben folgendes Beispiel. Da ist eine Frau, die ist zeugungsunfähig, sie kann einfach keine Kinder gebären. Und sie ist an einen Mann geraten, der hat sehr, sehr schlechte Gene, genauso wie seine Brüder. Die sterben nämlich alle vielleicht mit 30. Und so kommt es, dass diese Frau buchstäblich immer weitergereicht wird und im Laufe ihres Lebens mit allen 7 Brüdern verheiratet war. Und die Sadduzäer konstruieren daraus und sagen, ja, Jesus, bei der Auferstehung, Klammer auf, an die wir ja gar nicht glauben, aber die du ja postulierst, bei dieser Auferstehung, das klappt ja gar nicht, was Mose da gesagt hat. Wessen Frau soll sie denn da sein? Deswegen ziehen sie die Auferstehung in Zweifel. Nun muss man sagen, das ist ein Beispiel, das ist uns fremd. Ja, das ist im Prinzip, wir denken, das ist Quatsch. Aber die Auferstehung bezweifeln, das kennen wir auch. Zweifel daran, ob das wirklich alles so ist, wie sich es verhält. Wir tun das natürlich nicht mit solchen Beispielen, aber wir tun es aus unserem Denken heraus. Unsere Erfahrung, das, was wir denken, und die Auferstehung, das scheint nicht immer so zusammenzupassen. Wir würden vielleicht folgenden Zweifel formulieren. Also, da wird jetzt ein Körper ins Grab gelegt und er verwest. Ja, das heißt, die Kohlenstoffatome lösen sich und gelangen wieder in den Kreislauf. Über die Tausenden von Jahren werden diese Kohlenstoffatome ja aber in verschiedenen Körper wieder eingebaut. Wenn es nun in zigtausend Jahren zur Auferstehung der Toten kommt, dann war ein Kohlenstoffatom in mehreren Körpern verbaut. Wer kriegt jetzt dieses Kohlenstoffatom, wenn 10 verschiedene Menschen darauf Anspruch haben? Oder vielleicht in eine ganz andere Richtung, ein Zweifel, dass man sagt, weißt du, ich hatte einen Opa. Und das war ein total lieber, netter Mensch. Und irgendwann ist er an Alzheimer erkrankt. Das ist ja die Diagnose, dass das Gehirn sich zersetzt oder zugesetzt wird mit Kalk oder Eiweiß oder was auch immer. Und das hat seine Persönlichkeit total verändert. Der war immer lieb und freundlich zu mir und plötzlich war der komisch und fremd. Das war gar nicht mehr der, den ich kannte. Und wenn man sich das mal jetzt durchdenkt, dann ist dadurch ja bewiesen, dass dein Gehirn deine Persönlichkeit ist. Das ist gleichzusetzen, dein Gehirn, deine Persönlichkeit. Wenn dein Gehirn kaputt geht, zersetzt sich auch deine Persönlichkeit. Und wenn wir sterben und vielleicht eingeäschert werden, dann bleibt von unserem Gehirn ja nichts weiter als ein Häufchen Staub. Wie soll es da eine Auferstehung geben? Das passt doch mit dem Denken und mit dem wissenschaftlichen Befund überhaupt nicht zusammen. Das sind Zweifel, die könnten uns kommen aus unserer gesellschaftlichen Denkvorgängen, dass wir da denken, so könnte es doch vielleicht gar nicht sein mit der Auferstehung. Und auf unsere Zweifel wünschen wir uns nun eindeutigen Beweis. Irgendwas, was man in der Hand hat, wo man sagen kann, jawohl, hier ist doch klar bewiesen, die Auferstehung gibt es trotzdem. Also vielleicht Forscher haben einen Apparat entwickelt und dieser Apparat misst im menschlichen Körper ein Kraftfeld. Jetzt haben diese Forscher diesen Apparat auf einen sterbenden Menschen gerichtet. In dem Moment, wo er gestorben ist, haben sie gesehen, wie dieses Kraftfeld den Körper verlässt und gen Decke steigt in den Himmel. Und dann kann man sagen, jawohl, das ist die Seele, das ist der Beweis, dass wir ewig leben. Das wäre schön, das würde unsere Zweifel beenden. Oder zumindest eine glaubwürdige Zeugenaussage. Es gab vor ein paar Jahren mal das Buch, das trug den Titel »Den Himmel gibt es wirklich«. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Da berichtet ein 8-jähriger Junge, der war klinisch tot über einen längeren Zeitraum. Und er wurde dann zurückgeholt von den Ärzten und er berichtet, dass er im Himmel war. Wir sagen, das ist doch glaubwürdig. So ein Junge, der lügt uns doch nichts vor. Warum sollte er das tun? Und dann hangeln wir uns daran fest, aber dann kommt vielleicht auch wieder Zweifel, dass wir sagen, naja, Vielleicht hat das Gehirn da irgendwas halluziniert, dass er irgendwie sich da was vorgestellt hat in seinem Koma. Vielleicht war das gar nicht der wirkliche Himmel und so kommen wieder Zweifel. Also wir wünschen uns klare Antworten mit festen Beweisen. Aber was sollen wir jetzt mit Jesu Antwort anfangen? Jesus antwortet auf die Frage ja so, ja, wie es wir in erster Linie gar nicht verstehen. In Vers 37, da sagt er, dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose hingedeutet beim Dornenbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Was soll man mit so einer Aussage anfangen? Also, da sagt Mose, du bist der Gott Abrahams. Das heißt, du bist der Gott, den auch schon Abraham angebetet hat. Könnte ich sagen, ja, ich glaube an den Gott, an den auch Heinz anbetet, an den auch Heinz glaubt. Also es ist der Gott von Heinz und von Wolfram und von Kirsten. Okay, aber das beweist doch nicht die Auferstehung der Toten. Was soll diese Antwort? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen uns etwas klar werden, was Jesus hier unterlegt und was uns dann hilft, seine Antwort zu verstehen. Wir müssen uns zunächst einmal klar machen, was ist der Tod? Der Apostel Paulus sagt, der Tod ist der letzte große Feind des Menschen. Er ist des Menschen größter Feind. Und zwar deswegen, weil er uns alles raubt, was wir haben. Der Tod raubt uns Stück für Stück alles. Meistens fängt es mit Oma und Opa an. Ich zum Beispiel hatte eine Oma, die habe ich sehr gemocht. Ich habe sie auch als Erwachsener immer wieder besucht, war mit ihr sehr eng verbunden. Aber eines Tages, da hat der Tod mir meine Oma einfach weggenommen. Hat sie mir aus der Hand gerissen, aus meinem Leben herausgerissen. So fängt es meistens an. Und dann geht es weiter mit den Eltern, die man verliert, die man ziehen lassen muss. Freunde, Altersgenossen. Und so arbeitet sich der Tod immer weiter vor als unser großer Feind. Und schließlich sind wir selbst an der Reihe. Dann verlieren wir alles. Dann nimmt uns der Tod alles weg. Und wir haben diesem Feind nichts entgegenzusetzen. Ja, wir können ihn maximal ein bisschen hinauszögern. Wir können vielleicht dafür sorgen, dass unsere Großeltern die besten Ärzte des Landes bekommen. Ja, und dann können wir vielleicht noch ein halbes Jahr rausschlagen. Oder wir ernähren uns gesund und gut und dann sterben wir vielleicht 2 Monate später. Wir können das verzögern, aber wir können das niemals aufhalten. Und eins wissen wir, der Tod kann warten. Der hat keinen Zeitdruck, er kann warten, weil er weiß, am Ende gewinnt er immer. Wir sehen das ja auch in unserer Gemeindefamilie. In den letzten 10 Jahren, da hat der Tod immer wieder zugefasst und Lücken in unsere Gemeindefamilie gerissen. Ich denke an Hermann Lohe, Friedrich Hirt, Annegret Jüttner, Friedhelm Czesny, diese Woche Magdalene. Man könnte viele weitere noch nennen. Also der Tod ist der große Feind von uns, dem wir nichts entgegensetzen können. Und hier setzt Jesu Antwort an und er sagt, ja, das stimmt, die Analyse ist richtig. Ihr seid für den Tod ein leichtes Opfer. Er kann euch rauben, was er will, und ihr könnt dem nichts entgegensetzen. Ihr habt keine Chance. Er kann mit euch machen, was er will. Er kann jeden wegnehmen, den er möchte. Es kostet ihm überhaupt keine Mühe. Aber, und jetzt kommt Jesu Antwort. Er fragt uns, glaubt ihr, dass mit Gott hat der Tod genauso ein leichtes Spiel? Glaubt ihr, der Tod kann Gott auch einfach seine Freunde und seine Kinder aus der Hand reißen? Glaubt ihr, Gott ist ein Gott der Toten? Ja, so dieses Bild, Gott steht auf dem Friedhof, er ist umgeben von Gräbern, wo seine Freunde und seine Kinder liegen und er kann nichts machen, weil der Tod ihm immer mehr nimmt. Das meint Jesus, wenn er sagt in Vers 38, Gott aber ist nicht ein Gott von Toten. Er ist nicht umgeben von Toten, sondern er ist ein Gott der Lebenden. Denn in ihm oder vor ihm leben sie alle. Jesus weist uns darauf hin, dass das nicht sein kann, dass der Tod Gott etwas aus der Hand reißt. Niemand entreißt Gott irgendetwas. Niemand nimmt Gott seine Kinder weg. Niemand stehlt Gott seine Freunde, auch der Tod nicht. Er ist der Gott Abrahams, weil die Bibel sagt, Abraham war ein Freund Gottes. Zwischen Abraham und Gott entstand eine Freundschaft. Abraham hatte Gott vertraut, Abraham betete zu Gott und Gott wendete sich Abraham zu. Er offenbarte sich und er führte ihn durch das Land Kanaan. Die beiden waren Freunde. Und Jesus sagt, meint ihr wirklich, Gott lässt sich seine Freunde so einfach nehmen? Meint ihr, Gott saß einmal auf seinem Thron und er weinte, weil Abraham gestorben ist? Ja, wie wir vielleicht weinen um Magdalene oder um unseren Freund, der gestorben ist. Ach, was waren das für schöne Zeiten mit Abraham. Es war so schön, als er zu mir gebetet hatte. Es war so wunderbar, als wir beide Gemeinschaft hatten. Aber das hat uns der Tod kaputt gemacht. Jetzt ist alles vorbei. Habt ihr so ein Gottesbild? Fragt Jesus uns. Glaubt ihr, Gott ist so schwach, dass der Tod ihm etwas aus der Hand reißen kann? Magdalene war ein Kind Gottes. Ganz ähnlich wie Abraham hat sie gebetet und auf ihn gehört, auf Gott. Sie ließ sich führen. Meint ihr wirklich, der Tod beraubt Gott seiner Kinder? Wie das menschliche Väter manchmal erleben müssen. Es gibt ja so Tragödien, wo Väter und Mütter am Grab ihrer Kinder stehen, völlig verzweifelt. Und sie weinen und sie wissen nicht, was ihnen passiert. Sie sind hilflos, sie fluchen vielleicht. Verzweifelt schauen sie in den Himmel. Was soll ich tun? Stellt ihr euch Gott so vor, dass er stöhnt und sagt, ich bin alleine, weil der Tod mir meine Freunde und meine Kinder nimmt? Ihr kennt ihn schlecht, sagt Jesus. Ihr kennt ihn schlecht, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihr kennt ihn schlecht, wenn ihr glaubt, dass Gott ein Gott der Toten ist, dass er umgeben ist von seinen toten Kindern. Gott ist kein Gott der Toten, Gott ist ein Gott der Lebenden. Vor ungefähr 6000 Jahren, da hatte Gott einen Freund, eben diesen Abraham, mit dem er Gemeinschaft hatte. Heute, am heutigen Tag, 6000 Jahre später, da hat sich an dieser Freundschaft überhaupt nichts geändert. Er ist nicht weg. Es ist nicht, dass Gott diesen Freund nicht mehr hätte. Der Ort hat sich geändert. Ja, die Freundschaft findet nicht mehr in Kanaan statt. Die Zeit hat sich geändert. Es ist nicht mehr vor 6000 Jahren, es ist heute. Aber die Freundschaft ist nach wie vor intakt. Es führt in die Irre, wenn wir sagen, Abraham ist tot. Ja, er ist tot aus unserer Sicht, weil er nicht mehr auf Erden lebt. Aber für Gott ist er lebendig. Die Freundschaft zwischen ihm und Abraham ist voll da. Die beiden haben Gemeinschaft. Abraham betet ihn an. Gott schenkt ihm seine Liebe. Abraham ist nicht tot. Er ist nur nicht mehr auf Erden. Er lebt jetzt in Gottes Gegenwart. Gott hat unzählige Kinder und eines seiner Kinder war Magdalene oder ist Magdalene. War falsch. Ist Magdalene. Wir werden in der kommenden Woche an ihrem Grab stehen. Wir werden traurig sein. Aber Gott steht nicht am Grab seiner Kinder, sondern seine Kinder stehen in seiner Gegenwart. Gott steht nicht auf einem Friedhof, wo seine Kinder begraben sind, sondern seine Kinder sind immer quicklebendig. Vor ihm, vor seinem Thron sind sie versammelt und sie beten ihn an. Und er schenkt ihnen seine Liebe. Magdalene ist ein Kind Gottes und niemand entreißt Gott seine Kinder. Letzte Woche, da war Magdalene in Gottes Hand. Heute, wo wir hier sprechen, ist Magdalene in Gottes Hand. Und in 10.000 Jahren ist Magdalene und wir alle in Gottes Hand. Weil Gott seine Kinder hält und beschützt. In Gottes Hand sind wir geborgen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, sagt der Apostel Paulus. Nichts kann uns trennen, auch nicht der Tod. Die Beziehung zu Gott bleibt immer da. Für Gott sind wir immer lebendig. Gott schützt seine Kinder, auch vor dem Tod. Und Gott hat uns als seine Kinder angenommen. Und darum dürfen wir mit dem Apostel Paulus rufen, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Oder das Gleiche nochmal in einer modernen Übersetzung. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Der Tod ist machtlos angesichts der Kraft Gottes. Und diese Kraft hält uns in seiner Hand. Gott ist ein Gott der Lebenden. Für ihn leben sie alle. Und vor diesem Gott, in der Gegenwart dieses Gottes, werden wir uns alle wiedersehen. Diese Woche hat der Tod eine Lücke in unsere Gemeindefamilie gerissen und er wird es wieder tun. Mit der Zeit wird er sich Stück für Stück weiter vorarbeiten. Und irgendwann bin ich dran, bist du dran. Aber lassen wir uns von diesem Augenschein nicht täuschen. Denn der Tod kann in Wirklichkeit Gott nichts aus der Hand reißen, sondern wir bleiben in seiner Hand geborgen. Der Tod ist machtlos gegenüber Gott. Vor seinem Thron, vor Gottes Thron, werden wir ewig leben. Und genau dort sehen wir uns alle wieder. Magdalene und alle anderen, die wir vermissen und die verstorben sind, die in Christus verstorben sind natürlich. Dort vor seinem Thron werden wir ihn alle gemeinsam preisen. Wir werden Jesus Christus preisen, der den Tod überwunden hat, und seinen Vater, den Gott, der nicht ein Gott der Toten ist, sondern ein Gott der Lebenden. Amen.